Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Die Corona-Krise, sie hat das Leben von uns allen verändert. Schulen, Kitas waren lange Wochen geschlossen. Homeoffice, Kurzarbeit nach wie vor für viele Realität. Abstand halten, Kontakte reduzieren, bleiben Sie möglichst zu Hause, das war die Devise. Auch das Gesundheitssystem hat zunächst eine Vollbremsung hingelegt, planbare Operationen sind verschoben worden, Vorsorgeuntersuchungen abgesagt und viele Menschen haben von sich aus Arztpraxen und Krankenhäuser gemieden, aus Angst vor einer Ansteckung. Das alles hat Folgen. Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten haben seltener die Notfallnummer gewählt. Menschen mit chronischen Krankheiten sind nicht so engmaschig betreut und behandelt worden, wie es nötig gewesen wäre. Und jetzt versucht das Medizinsystem umzusteuern, versäumt es wieder aufzuholen. Worauf es jetzt ankommt für Praxen, für Kliniken und für jeden Einzelnen, darum soll es heute gehen. Die Corona-Krise und gesundheitliche Folgen, schwieriger Aufbruch in eine neue Normalität, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen, auch von Ihren eigenen Erfahrungen berichten. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Zwei Experten begleiten uns durch die Sendung, die sich insbesondere mit Stoffwechselerkrankungen sowie mit Bluthochdruck und vorbeugender Medizin auskennen. Wir schauen im Laufe der Sendung aber auch uns genauer an, was die neue Normalität für die Erkennung und Behandlung von Hauterkrankungen, von Lungenleiden sowie von Darmproblemen bedeutet. Und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, können Sie jetzt schon anrufen 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben, Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Unsere Gäste im Studio hier in Köln, durch eine Wand getrennt natürlich, Professor Hans-Georg Predel, er ist Leiter der Abteilung Präventive und Rehabilitative Sport- und Leistungsmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Predel.
Einen schönen guten Morgen.
Und uns zugeschaltet ist Professor Klaus Badenhoop. Er ist Leiter des Schwerpunktes Endokrinologie und Diabetologie am Zentrum für Innere Medizin der Universitätsklinik in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Herr Professor Badenhoop.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Wie haben Sie das denn gemacht, während der Corona-Krise Kontakt zu halten zu Ihren Patienten?
Wir haben unsere Patienten überwiegend in einer Telefonsprechstunde behandelt, die insbesondere die Patienten, die wir schon lange kennen, die als chronisch Erkrankte bei uns regelmäßige Termine wahrgenommen haben. Patienten, die neu vorgestellt worden sind, haben wir trotzdem gesehen. Das war eine sozusagen Dringlichkeitsregelung. Je dringlicher der Grund der ärztlichen Vorstellung war, desto höher war dann die Priorität, auch in diesem Fall unter den Abstandsregeln mit Mund-Nasen-Schutz hier in der Ambulanz diese Patienten auch zu sehen. Also wir hatten eine reduzierte Falldichte aufgrund dieser neuen Regelung und in den letzten Wochen haben wir diese reduzierte Falldichte aber wieder langsam normalisiert und sehen jetzt zunehmend eigentlich wieder Patienten regulär, sowohl die sogenannten Wiederkommapatienten als auch Patienten, die wir neu diagnostizieren und behandeln werden.
Hm. Menschen mit einem Diabetes, die gelten ja als besondere Risikopatienten für den Fall, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken. Das heißt, viele von denen waren ja von sich aus auch extrem vorsichtig, nehme ich mal an. Wie ist Ihre Erfahrung da gewesen?
Da haben Sie völlig recht, das ist korrekt, diese Beobachtung. Viele Patienten haben es deshalb vorgezogen, mit uns den telefonischen Kontakt zu pflegen. Und das ist bei Patienten, die eine gute Selbstdisziplin in Bezug auf Blutzucker, Selbsttestung und regelmäßigen Medikamenteneinnahmen und anderen Blutdruckmessungen zuverlässig sind, ist das absolut okay, wenn man die Patienten alle 3 Monate dann telefonisch auch einmal visitiert, aber man muss sie dann auch doch immer wieder auch einmal persönlich sehen. Also für einen begrenzten Zeitraum geht das auch telefonisch gut.
Wie muss ich mir das vorstellen, telefonisch? Sie brauchen ja Laborwerte und sowas.
Wir brauchen Laborwerte, die häufig von den Hausärzten dann vorgenommen worden sind. Das heißt, wir bekommen diese Laborwerte zugefaxt oder per E-Mail zugeschickt und wir haben mit den Patienten über ihre Blutzuckerprofile gesprochen, die sie uns auch per Fax oder per E-Mail geschickt haben. Es gibt auch die neuen Technologien, dass man Blutzucker-Selbstmessinstrumente der kontinuierlichen Glukosemessung dann über eine Cloud-Lösung auch gemeinsam anschauen kann, sodass die Glukoseprofile sowohl dem Patienten als auch dem Arzt vorliegen und dann die Dosierentscheidung für die richtige Insulindosis dann telefonisch besprochen werden können.
Eine engmaschige Betreuung ist ja extrem wichtig, gerade wenn es um Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes geht, denn sonst gibt es ja auch ein erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen, also zum Beispiel auch für Gefäßveränderungen, für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Ein entgleister Diabetes ist immer ein hohes Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch andere Erkrankungen. Und diese Patienten sind auch infektgefährdeter als andere Patienten, die eben gut eingestellt sind für den Diabetes. Deswegen ist es ganz entscheidend, prophylaktisch für eine optimale Glukoseeinstellung zu sorgen. Das ist uns auch überwiegend gelungen. Es ist aber auch häufig auch die Situation, dass Patienten nicht die erwarteten Kontrollen dann wahrnehmen. Und dann sehen wir durchaus auch, dass die komplizierten Fälle dann in den Notaufnahmen auftauchen. Und wenn dann erfahren wir, dass eben bei diesen Patienten häufig die Routinekontrollen nicht in dem üblichen Maße wahrgenommen worden sind. Deswegen ist ganz entscheidend, die regelmäßigen Kontrollvorstellungen beim Arzt in der Sprechstunde, damit eben eine Entgleisung des Diabetes mellitus verhindert wird.
Bleiben Sie zu Hause? Das war ja am Anfang eine Devise, die sehr laut vernehmlich in der Öffentlichkeit zu hören war, von Seiten der Politik. Das haben ja auch Menschen in Notfallsituationen, sage ich mal, ernst genommen, vielleicht ein bisschen zu ernst. Die Erfahrung von vielen Unikliniken war ja, auch Menschen mit gravierenden Symptomen, die auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hindeuten, sind einfach nicht in die Klinik gekommen.
Ja, das ist leider so, dass diese Covid-Scheu dazu geführt hat, dass Patienten aus Angst heraus eben nicht rechtzeitig zum Telefonhörer gegriffen haben, den Notarzt gerufen haben, aus Sorge, sich zu infizieren. Und wahrscheinlich liegt es auch mit daran, dass eben die Universitätskliniken häufig zu den Covid-Krankenhäusern geworden sind, viele Patienten behandelt haben und entsprechend dann dort auch die Zugänge etwas erschwert waren. Das ändert sich jetzt, das bessert sich jetzt. Jetzt ist es so, dass der Zugang zu den meisten Universitätskliniken wieder völlig normalisiert ist. Man kann mit jedem Notfall sich vorstellen. Das war auch in der Vergangenheit immer so, aber Sie haben völlig recht, es ist leider von den Patienten nicht adäquat wahrgenommen worden.
Hätten da die Mediziner auch was lauter rufen müssen?
Wir lernen dazu. Das ist sicherlich eine Erfahrung, dass wir unseren Patienten jetzt nochmal deutlicher sagen, kommen Sie rechtzeitig, warten Sie nicht zu lange, wenn Sie Beschwerden haben. Es ist immer besser, früher zum Arzt zu gehen, als zu lange zu warten. Und dann sind die Probleme meistens größer und schwerer zu lösen.
Professor Klaus Badenhoop vom Universitätsklinikum in Frankfurt. Wir reden gleich weiter. Ich wollte unseren zweiten Studiogast, Professor Hans-Georg Predel, noch mit einbeziehen von der Sporthochschule in Köln. Die Wahrnehmung der Corona-Krise war ja sehr einschneidend für viele. Hat das auch was damit zu tun, dass neue Risiken immer anders wahrgenommen werden als, sag ich mal, die normalen, althergebrachten Risiken, mit denen man jeden Tag ja eigentlich zu tun hat? Also, dass sich das Leben dann doch stärker verändert hat, als es eigentlich der Gesundheit gut tut?
Definitiv sind hier viele Mechanismen in Gang gesetzt worden. Und ich denke, dass hier auch viele Reaktionsmuster aktiviert wurden, die im Grunde schon in unserem steinzeitlichen Leben eine Rolle gespielt haben. Immer die akute Gefährdung spielt natürlich die zentrale Rolle und deren Abwehr. Das ist sehr vernünftig, kehrt sich dann aber irgendwann potenziell auch ins Negative um. Wir haben ja gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise zunächst mal eine erstaunliche Sorglosigkeit erlebt. Karneval im Rheinland, Fasching im Süden wurden vollkommen ohne Auflagen gefeiert, obwohl das Virus ja schon präsent
schon unterwegs war.
Und man auch wusste, dass es unterwegs war. Und dann die Vollbremsung, die das Land in eine Art Schockstarre versetzt hat, auch psychologisch. Und was der Kollege gerade berichtet, ist natürlich vollkommen richtig, aber da kommen eben auch psychologische Faktoren dazu, dass ich nicht in ein Krankenhaus gehen will, in dem ich hermetisch isoliert bin, in einer schwierigen Situation als Kranker. Da geht es also nicht nur darum, Ängste zu entwickeln vor Infektionen, sondern auch Ängste vor Vereinsamung. Was passiert, wenn ich im Krankenhaus sterbe und meine Angehörigen mich nicht besuchen dürfen? Solche Überlegungen haben sicherlich viele Menschen vollkommen zu Recht dann auch dazu geführt, restriktiv zu sein zunächst mal, in Krankenhäuser zu gehen oder ärztliche Behandlungen wahrzunehmen. Das müssen wir jetzt wieder lösen, in die sogenannte neue Normalität bringen, auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, die Vollbremsung hat ja vielleicht auch geholfen, Dinge zu lernen und zu tun, die man vorher nicht gemacht hat. Also Abstand halten, eine Nasen-Mund-Maske zu tragen. Das sind ja Dinge, die alles andere als selbstverständlich sind.
Ja, ich denke häufig darüber nach, wie und ob wir alles richtig gemacht haben. Ich denke schon, wir standen ja Mitte März, Anfang Mitte März vor einer ganz, ganz schwierigen Situation. Niemand, auch nicht unsere besten Virologen oder Epidemiologen, konnten verbindliche Aussagen treffen über den unmittelbaren weiteren Verlauf der Erkrankung. Und ich kann nur sagen, wenn ich als Politiker Entscheidungen hätte treffen müssen, ich glaube, ich hätte es nicht anders gemacht. Wir mussten eine Vollbremsung vornehmen, um im kollektiven Bewusstsein zu zeigen, hier ist eine vollkommen neue Situation und wir müssen unser Verhalten kollektiv verändern. Das war sicherlich ein ganz wichtiges Signal, neben den Notwendigkeiten, die damit verbunden waren natürlich.
Nun hat das auch zu, sage ich mal, massiven Lebensstilveränderungen geführt auf der einen Seite. Also viele Leute berichten, sie haben mehr und gut gegessen, sich eventuell auch weniger bewegt oder aber eben das Gegenteil gemacht, sich eben besonders viel bewegt. Es hat es, glaube ich, vorher noch nie gegeben, dass so heftig diskutiert wurde darüber, wie kann ich in Corona-Zeiten fit bleiben. Das ist ja auch ein vollkommen neues Phänomen gewesen.
Ja, absolut. Also Sozialpsychologe oder Verhaltensforscher finden da ja ein Eldorado vor. Da werden auf einmal ganze Gesellschaften in ihrem Verhalten reglementiert. Da gibt es scharfe Lockdowns in einigen Regionen, wo man nur mit besonderem Grund und nur punktuell das Haus überhaupt verlassen darf. Das führt natürlich zu erzwungenen, vollkommenen Veränderungen der Lebensstile. Und zu beobachten, wie Menschen darauf reagieren, ist schon sehr, sehr spannend. Und wir sehen ja, dass unsere Gesellschaft hier sehr auseinandergedriftet ist. Die einen haben das sehr aktiv, proaktiv aufgegriffen, haben Heim-Fitness-Programme äußerst dankbar aufgenommen, während andere auch physisch in eine Art Schockstarre verfallen sind, auf dem Sofa quasi.
Lässt sich denn, Herr Professor Badenhub in Frankfurt, heute überhaupt schon so eine Bilanz ziehen, was es an, ich nenne es mal vorsichtig, Kollateralschäden durch die Corona-Krise gegeben hat und geben wird, auch langfristig?
Ich glaube, das ist noch zu früh. Was wir sicher aber sagen können, ist, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehen, dass es eine hohe Zahl an zusätzlich Verstorbenen gegeben hat, die nicht nur auf die Covid-19-Infektion zurückzuführen ist. Das heißt, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass der wichtigste Kollateralschaden medizinisch darin bestand, dass die Patienten nicht rechtzeitig versorgt worden sind. Und obwohl das medizinische Angebot ja weiterhin voll bestanden hat. Und das ist, glaube ich, der Grund. Die Patienten, wie Sie das richtig sagen, haben gezögert, rechtzeitig mit ihren Beschwerden ins Krankenhaus zu kommen. Und deswegen, daraus müssen wir lernen, jetzt gegenzusteuern und zu sagen, also es ist ganz wichtig, rechtzeitig mit Beschwerden nicht zu warten, sondern frühzeitig medizinische Hilfe zu suchen. Und dann können wir dem auch wieder gegensteuern und Übersterblichkeit verhindern.
Nun ist das ja eine Erfahrung gewesen, die sich bei vielen ja auch richtig, sage ich mal, eingebrannt hat. Sind jetzt viele Menschen, sage ich mal, in die Richtung konditioniert, auch weiterhin vorsichtig zu bleiben?
Ja, Das bin ich auch, das unterstütze ich durchaus. Jeder Mensch soll vorsichtig seine sozialen Kontakte gut überlegen, Mund-Nasen-Schutz tragen im öffentlichen Bereich, die Hygieneregeln einzuhalten, Abstandsregeln einzuhalten, häufig zu lüften. Wenn diese Grundregeln eingehalten werden, kann man auch ganz normal weiterleben. Das muss man auch wirklich immer sagen. Und es ist so, dass in den Praxen und auch in den Kliniken alle Vorkehrungen getroffen werden, dass die Menschen, die dorthin kommen, sich dort nicht einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. Das heißt, sie sind dort sicher. Und das ist also ganz klar die Botschaft, bei entsprechenden Beschwerden rechtzeitig eben medizinische Hilfe wahrzunehmen, bei Einhaltung aller anderen Regeln.
Die Corona-Krise ist ja noch nicht vorbei. Also wir richten uns jetzt sozusagen in der neuen Normalität ein. Was heißt das für Ihre Patienten, also zum Beispiel auch für Menschen, die ein höheres Risiko haben, dass sie im Falle einer Infektion einen schweren Verlauf erleben? Was sagen Sie denen?
Ich sage, dass sie sich regulär weiter den entsprechenden Abstandsregeln und den Schutzregeln verhalten, dass sie dafür sorgen, dass ihre Grunderkrankung gut eingestellt ist. Wir achten darauf, dass alle unsere Patienten geimpft sind für die Grippeschutzimpfung, aber auch für die Pneumokokkenimpfung. Wir achten darauf, dass ein Vitamin-D-Mangel vermieden wird. Wir achten auf die sonstigen üblichen Infektionsschutzmaßnahmen und sagen, dass sie sich sonst vernünftig weiter verhalten sollten. Ich glaube, das ist einfach jetzt Common Sense, also dass wir einfach gesunden Menschenverstand anwenden und den Menschen sagen, lebt weiter wie bisher. Aber achtet darauf, dass neben der Grippe eben noch ein neuer Virus da ist, vor dem man sich möglichst schützen soll.
Das heißt, Sie sagen dann schon auch, gucken Sie genau hin, mit wem Sie Kontakt haben, wie viele Kontakte Sie haben?
Das ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es auch gute Untersuchungen inzwischen, dass es da eine soziale Strategie auch geben kann, dass man versucht, als Mensch mit einem erhöhten Risikoprofil seine eigenen sozialen Kontakte zu begrenzen und auch darauf zu achten, mit wem man da Kontakt hat, dass es nicht ein Mensch ist, der sich selbst unter Umständen ungeschützt Risiken aussetzt. Wir sehen ja jetzt auch durchaus durch die Öffnung, dass Menschen im Alltag, im öffentlichen Leben durchaus auch in engeren Abständen miteinander stehen, teilweise nicht immer die Abstandsregeln und die Mundschutzregeln einhalten. Und wenn ein solcher Mensch im eigenen Kontaktkreis besteht, dann sollte man darauf achten, vielleicht dort besonders vorsichtig zu sein. Also soziale Strategie, Begrenzung der eigenen Kontakte erstmal mengenmäßig, aber vielleicht auch immer dieselben Kontakte dann zu pflegen, bei denen man sicher ist, dass der Infektionsübertragung unwahrscheinlich ist.
Das ist aber nun auch oft leichter gesagt als getan. Also je nachdem, in welchem Beruf man zum Beispiel arbeitet, also wenn man viel Kundenkontakt hat, sei es an der Kasse, an einem Schalter oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man für die arbeitet, dann lassen sich Kontakte ja oft gar nicht vermeiden.
Da haben Sie völlig recht. Und ich glaube, dass diese Menschen besonders sich schützen müssen an diesen Arbeitsplätzen. Da werden ja auch entsprechend die Vorkehrungen eingehalten vielerorts. Und das ist etwas, was wir in den nächsten Monaten beobachten müssen, ob diese Berufsgruppen weiterhin geschützt bleiben. Wenn das so ist, dann sind die Maßnahmen, die wir alle getroffen haben, korrekt. Und dann kann man auch dort weiterhin die Kontakte pflegen.
Viele Menschen, Herr Predel, haben sich ja Sorgen gemacht, auch gerade um die Kinder, dass sie gesagt haben, gehen die nicht in die Schule und die gehen nicht in die Kita. Und das heißt, die bewegen sich eventuell auch weniger. Und Faktor soziales Lernen fällt ein bisschen flach. Das sind jetzt lange Wochen gewesen für die Eltern und für die Kinder. Bleibt da was? Oder holen Kinder das wieder auf?
Ich denke, Kinder sind unglaublich flexibel und anpassungsfähig. Und sie werden das mit Sicherheit wieder aufholen. Auf der anderen Seite sagen uns Entwicklungspsychologen, dass es bestimmte kritische Zeitabläufe gibt. Im Augenblick haben wir etwa 3 Monate die in Anführungszeichen Corona-Krise in der öffentlichen Umsetzung. Das wird sicherlich keine dauernden Folgen haben. Wenn das aber weiter schwelt, was Sie ja vollkommen zu Recht sagen, die Krise ist ja nicht vorbei, wir haben weder einen Impfstoff noch ein wirksames Medikament, Wenn also soziale Distanzierungen, Fixierung auf das häusliche Umfeld, fehlende soziale Kontakte, fehlende Bewegungsräume für Kinder zum Dauerzustand werden, wenn das die neue Normalität ist, dann müssen wir Folgen befürchten. Es gibt ja Untersuchungen, die sogar sagen, dass wir eine Bildungsgeneration gefährden, wenn die Beschulung jetzt nicht bald wieder mit einer gewissen Normalität einsetzt.
Oder dass zumindest die Schere auseinandergeht.
Absolut, ne? Sollte man sehr ernst nehmen.
Wie sieht das aus bei Erwachsenen? Also viele Verhaltensweisen haben sich ja da auch ein bisschen eingeschliffen. Wenn ich das richtig gesehen habe bei der Vorbereitung, haben Menschen auch zum Beispiel mehr Alkohol getrunken als vorher? Oder ist das überhaupt klar? Ist das erwiesen?
Ja, dazu gibt es spannende Untersuchungen. Einige Untersuchungen haben darauf fixiert, wie ist das Konsum, in Anführungszeichen Suchtverhalten der Menschen. Trinken die jetzt mehr aus Frustration oder Langeweile? Rauchen die wieder mehr? Werden Drogen mehr genommen? Wie ist überhaupt das Ernährungsverhalten und Bewegungsverhalten? Und es gibt mittlerweile tatsächlich ein paar Studien, punktuell, und auch hier können wir natürlich noch keine abschließenden Urteile fällen, aber zum einen melden die Lebensmittelhändler Rekordabsätze an Wein und anderen Spirituosen. Gegenargument, das wurde eben nicht in Bars, Restaurants und Kneipen getrunken, also nur kompensatorisch zu Hause. Auf der anderen Seite wissen wir aus repräsentativen Umfragen, dass zum Beispiel tatsächlich Bewegungsverhalten sich verändert hat. Viele Menschen bewegen sich weniger und es gibt Gewichtszunahme als Folge der Lockdown-Maßnahmen.
Corona-Krise und gesundheitliche Folgen, schwieriger Aufbruch in eine neue Normalität, unser Thema heute. Unsere Studiogäste, Professor Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln, vom Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin, Professor Klaus Badenhoop, er ist Leiter des Schwerpunkts Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum in Frankfurt. Und am Telefon ist Professor Wolfram Windisch. Er ist Chef der Lungenklinik in den Kliniken der Stadt Köln und der Universität Wittenherdecke. Schönen guten Tag, Herr Professor Windisch.
Guten Morgen, Herr Winkelheider.
Von den Kollegen aus der Kardiologie weiß man, dass die Zahl der Patienten, die eben nicht gekommen sind, doch sehr hoch war, also ungefähr ein Drittel weniger Betrieb als sonst gibt. Wie sieht das bei der Lungenheilkunde aus? Haben Sie da schon genauere Zahlen oder können Sie nur abschätzen, was durch die Corona-Krise passiert ist?
Also wir haben nicht so detaillierte Zahlen wie in der Kardiologie, aber es ist mutmaßlich absolut vergleichbar. Wir haben ebenso Notfälle, die akuten medizinischen Handlungsbedarf nach sich ziehen. Und wir können uns vorstellen, dass Patienten und Patientinnen, die aus Angst nicht in die Klinik kommen, natürlich dann auch eine Verschlechterung ihrer Gesundheit erfahren, auch wenn wir noch keine klaren Zahlen in dieser Form zur Verfügung haben.
Ein Problem oder ein besonderes Problem sind ja auch chronische Erkrankungen, dass die gut kontrolliert und begleitet werden. Wie sieht das im Bereich der Lungenheilkunde aus? Wie haben Sie Kontakt gehalten zu Ihren Patienten?
Ja, wir haben natürlich auch unsere Sprechstunde reduziert gesehen und wir sehen das auch heute noch in den verschiedenen Arztpraxen, dass einfach die Patientenzahlen reduziert sind, wahrscheinlich und mutmaßlich aus der Angst heraus, aber eventuell auch aus der Sinnhaftigkeit heraus, dass nicht jede Kontrolle tatsächlich vor allen Dingen in dieser heißen Phase tatsächlich stattfinden muss. So empfiehlt zum Beispiel auch die Deutsche Atemwegsliga, dass man Routinekontrollen im Rahmen eines Disease-Management-Programms, zum Beispiel beim Asthma oder bei der COPD, zumindest zeitlich etwas nach hinten legen kann. Aber diese Dinge sind im Einzelfall zu prüfen. Und wir müssen eben aufpassen, dass es vor allen Dingen die Erkrankungen gibt, die sich als Notfall präsentieren. Die brauchen natürlich in jedem Fall ärztliche Hilfe auch sofort, unabhängig davon, ob wir Corona-Zeiten haben oder nicht. Und es geht eben aber auch um die schwierigen Befunde, sage ich mal, die vielleicht nicht notfallmäßig zum Arzt führen, die aber doch Warnsignal dafür sind, dass eine schwierige Erkrankung dahinter liegt. Das ist zum Beispiel ein chronischer Husten oder wenn jemand insgesamt ein eingeschränktes Gesundheitsempfinden hat Vielleicht gibt es ein Röntgenbild, wo ein Schatten drauf ist und wo der Verdacht im Raum steht, dass hier ein Bronchialkarzinom oder Lungenkarzinom vorliegt. Hier muss dann eben auch eine dringliche Abklärung erfolgen, damit man eben die Chancen auf eine gute Prognose sich so weit wie möglich erhalten kann. Ich selber habe das so gemacht, dass ich mit meinen Patientinnen und Patienten auch im telefonischen Kontakt gestanden habe, dass ich sehr genau und individuell geschaut habe, wen kann ich kommen lassen, wen muss ich kommen lassen, bei wem reicht vielleicht eine kurze telefonische Rücksprache aus. Und ich habe meine Sprechstundenzeit, und das weiß ich von ganz vielen in Deutschland, einfach ausgeweitet, dass ich eben nicht alle gemeinsam habe kommen lassen, eng in einem Wartezimmer, sondern eigentlich jeden Tag einen kleinen Teil der Patienten gesehen habe. Das ist für mich in der Klinik natürlich einfacher als in der Praxis. Aber so gibt es auch Möglichkeiten, individuell den Patientenkontakt wirklich zu halten und genau zu selektionieren, individuell, was muss jetzt sein, was kann verschoben werden und was ist tatsächlich auch vordringlich jetzt in der Behandlung.
Nun sitzt die, sage ich mal, die Furcht bei vielen Patienten ja recht tief. Also, dass sie sagen, Kliniken, da kann man sich anstecken. Wenn man sich das jetzt konkret anschaut, in Ihrer Klinik zum Beispiel, Sie haben ja recht viele Covid-Patienten auch behandelt, aber es ist nie irgendwie zu einer Ansteckung zwischen Patienten und Personal gekommen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, Sie haben absolut recht. Wir haben hier in Köln einen Großteil der Patientinnen und Patienten gesehen, getestet. Wir haben viele auch behandelt, sowohl auf der Normalstation als auch in der intensivmedizinischen Versorgung. Und es ist uns tatsächlich kein Fall bekannt, dass wir sogenannte nosokomiale Infekte haben, dass sich also andere Patientinnen oder Patienten angesteckt haben. Und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich nicht angesteckt, zumindest nicht, dass das für uns in der Nachverfolgung, und das betreiben wir natürlich, genauso wie andere auch, uns tatsächlich bewusst gewesen ist. Ja, das sind wie in vielen, vielen Bereichen in Deutschland, und wir sind natürlich da nicht die Einzigen, einfach die Hygienemaßnahmen, die gut ergriffen worden sind, die sinnvoll etabliert worden sind, die auch konsequent durchzuführen sind. Und wenn Sie zum Beispiel mal in die Daten reingehen, in den ersten Zahlen in Italien oder auch in China, da sind ja ein Großteil oder zumindest gemessen an der sozusagen Gruppe tatsächlich sehr, sehr viele Menschen auch infiziert, die im Krankenhaus gearbeitet haben. Die Krankenpflegenden oder aber auch die Ärztinnen und Ärzte sind betroffen gewesen, mutmaßlich, weil eben dort keine genügende Vorbereitungszeit bestand und weil eben auch da noch nicht diese Maßnahmen ergriffen worden sind, wie das hier passiert ist. Wir haben tatsächlich sehr akribische Hygienemaßnahmen vorgehalten und auch durchgeführt, und das ist einfach auch der Schlüssel, weil damit trete ich auch vor den Patienten und sage, die Chance, sich in der Klinik anzustecken, die ist wirklich sehr, sehr gering, bis fast auf null reduziert, weil wir eben so aufpassen, und das ist auch absolut notwendig.
Die Corona-Krise hatte ja auch gute Seiten, ungewöhnliche Seiten. Ich weiß aus Ihrer Klinik, dass viele Studenten aus Witten-Herdecke mit angepackt haben. Ist das zeitlich begrenzt gewesen oder wird das weiterlaufen?
Also das ist eine sehr, sehr schöne und auch interessante Frage, weil diese Idee mit den Studierenden tatsächlich von den Studierenden selbst gekommen ist. Die haben angefragt, wir haben ja hier Studentenkurse, und die haben gefragt, wie können wir helfen, wie können wir mitmachen, wir wollen einfach dabei sein, wir wollen auch dieses historische Ereignis miterleben und wir wollen vor allen Dingen helfen. Und diese Haltung des Helfenwollens hat mich sehr beeindruckt, und wir haben dieses Programm zusammen mit der Universität Witten-Herdecke auferlegt, wo wir eben hier eine Reihe von Medizinstudierenden hatten, die auf der Intensivstation, aber auch auf der Normalstation geholfen haben. Dieses Programm ist jetzt ausgelaufen, aber auf Abruf jederzeit wieder auch aktivierbar. Jetzt abgelaufen, weil wir einfach schlichtweg so rückläufige Patientenzahlen haben, dass es nicht notwendig ist. Aber wir sind im Kontakt mit der Uni in der Überlegung, auch langfristig eben jetzt hier viel mehr Patientenkontakt auch tatsächlich im Einsatz am Patientenbett für Studierende zur Verfügung zu stellen und eventuell auch das Studium damit neu auszurichten. Nicht komplett, aber innerhalb dieser definierten Sache.
Ich würde ganz gerne Herrn Professor Badenhub noch mit einbeziehen. Herr Badenhub, gibt es denn Dinge, Sie haben vorhin eben auch Videosprechstunden mit Patienten angesprochen, während der Corona-Krise, wo Sie sagen, ja, das können wir eigentlich so weitermachen, vielleicht sogar ausbauen und in die Normalversorgung jetzt mit einbauen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Telemedizin, die in der Diabetologie eigentlich schon vor vielen Jahren Eingang gefunden hat, kann man durchaus ausbauen. Wir haben viele diabetes-technologische Aspekte, die sich in den letzten Jahren dramatisch verbessert und auch verbreitet haben. Viele Patienten mit Diabetes tragen Systeme, wo kontinuierlich Glukose im Gewebe gemessen wird und haben dann über eine App auf dem Smartphone ihre Glukoseprofile und können das auch über verschiedene Cloud-Lösungen datengesichert mit den betreuenden Ärzten austauschen, sodass dann in der Praxis jemand am Computer sitzen kann und per Videokonferenz mit dem Patienten und Angehörigen über die Glukoseprofile sprechen kann. Damit kann man einen Teil der persönlichen Vorstellung durchaus auch durch telemedizinische Behandlung mal ersetzen. Das ist sicherlich nicht eine Dauerlösung für jeden Patienten, aber für diese Zeiten, wo es darauf ankommt, die Kontaktflächen zu reduzieren, ist das optimal und wir sollten das auch unbedingt ausbauen und die Patienten sozusagen ertüchtigen, ermutigen, auch diese neuen Technologien besser zu nutzen.
Die Corona-Krise hat ja auch dafür gesorgt, dass man wie durch ein Brennglas eigentlich die Vorteile, Nachteile des deutschen Medizinsystems kennenlernen durfte, musste, wo man gesehen hat, die ist zum einen sehr leistungsfähig, auf der anderen Seite hat dieser enorme Ökonomisierungsdruck der letzten Jahre eben auch zu Problemen geführt. Wie ist da Ihre Erfahrung? Was würden Sie auch der Politik raten in Bezug auf die darauf, wie Kliniken in Zukunft aufgestellt sein sollten, Herr Badenhoff?
Ich glaube, wir hatten das große Glück in Deutschland, dass die Diskussion um Schließungen von Betten, von Kliniken gerade erst begonnen hatte, aber noch nicht von der Politik umgesetzt worden ist, sodass wir eben auf ein viel größeres Bettenangebot zurückgreifen konnten, um in der Krise schnell zu reagieren, Patienten auch zu behandeln, sodass diese Notfall-Großkliniken, wie sie zum Teil in Berlin und in anderen Städten schnell errichtet worden sind, gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Also haben wir hier viel Glück gehabt in Deutschland. Das war alles nicht erforderlich. Ich glaube, wir haben auch in Bezug auf die langfristige Betreuung der vielen Patienten mit Langzeitfolgen von der Covid-Infektion auch hier viel bessere Möglichkeiten, auch rehabilitative Maßnahmen anzubieten, was in anderen Ländern Europas gar nicht möglich ist. Also ich glaube, in Deutschland haben wir viel Glück gehabt und wir müssen bei der Politik auch dafür Sorge tragen, dass die Investitionen ins Medizinsystem aufrechterhalten werden und Kürzungsideen, die wie immer wieder mal Aufkommen eben begrenzt werden und dass Ressourcen weiterhin sinnvoll aufrechterhalten werden.
Wir haben einen Hörer, der uns erreicht hat, Marc Werner aus Worms. Schönen guten Tag, Herr Werner.
Hallo, schönen guten Tag. Grüße Sie.
Sie haben Asthma, habe ich hier gelesen. Erzählen
ja,
Sie.
Ja, das ist richtig. Seit früher Kindheit wurde bei mir das diagnostiziert. In der Pubertät hatte ich so keinerlei Probleme. So in den 20er Jahren, dann kam es wieder ein bisschen auf. Seitdem habe ich da täglich ein Medikament, das ich da einnehme. Relva Ellipta nennt sich das Ganze. Und habe seitdem keine Beschwerden. Treibe viel Sport, ernähre mich so gut es geht bewusst, habe kein Übergewicht etc. Das sind Dinge, die kann ich ja selbst dazu beitragen. Und jetzt sind wir auch beim Punkt, der mich bei dieser ganzen Debatte auch ein bisschen nervt, weil es wird so wenig auf Gesundheit geachtet, schon seit eh und je hier in diesem Land. Und was die Ernährung anbelangt, dass die immer noch nicht richtig deklariert ist, dass man nicht sieht, was ist da tatsächlich drin, dass man da immer erst die Zutatenliste lesen muss, muss ich mit diesem Thema auseinandersetzen, um überhaupt zu wissen, was da los ist. Zum Beispiel, Rauchen ist noch nicht verboten, Alkoholkonsum, Drogen, da sterben viel mehr Leute als an diesem Virus letztendlich. Und es wird an allen Ecken und Enden gespart. Im Gesundheitssystem habe ich gerade das Gefühl, das ist ein Konjunkturprogramm für Medikamentenhersteller, aber das Personal, Pflegepersonal, auf das es im Endeffekt ankommt, dieses Zwischenmenschliche, da wird später auch nichts passieren. Das wird jetzt ein bisschen gehypt durch die Medien, die werden später auch nicht mehr Geld verdienen. Im Gegenteil, ja. Und das ist für mich einfach ein Zustand, den ich nicht länger ertragen kann. Ich sehe es auch bei uns, bei meiner Tochter im Kindergarten oder auch an Schulen, was ich da von Lehrern zu hören bekomme, dass sie nur ein Waschbecken haben, teilweise nicht mal Seife gestellt wird, haben ein Handtuch für die ganze Klasse. Also wenn an solchen Dingen gespart wird, dann darf man sich ja nicht wundern. Und wenn da überall mal Basisstandard geschaffen ist, brauchen wir vielleicht auch weniger Medikamente, die wir quasi dann einnehmen müssen, um die Aktienkurse von Pharmaindustrie-Konzerne in die Höhe zu treiben, sondern könnten generell ein bisschen gesünder leben. Und da müsste der Staat vielleicht auch mal ein bisschen was machen und jetzt nicht alle verdammen, nur weil sie keine Maske tragen oder diesen Abstand, diese soziale Distanz im Endeffekt, die sich da nach und nach durchschlägt. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist, sondern einfach, ich meine, ich bin im Baumarkt und höre mir die ganze Zeit im Radio an, dann durch die Lautsprecher, wie ich mir meine Hände zu waschen habe. Ich meine, es tut mir leid, das hat ja mittlerweile, denke ich mal, jeder kapiert.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, klares Statement. Herr Badenhoff, vielleicht mögen Sie auch direkt darauf eingehen, das wird ja im Ernährungsbereich tatsächlich Menschen schwierig gemacht, sich gesund zu ernähren, wenn sie hochprozessierte Lebensmittel kaufen.
Haben Sie völlig recht, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja gesehen, dass die wichtigste Risikogruppe eigentlich die Menschen mit Übergewicht darstellen. Und das ist auch noch mal eine Erinnerung, jetzt präventiv Übergewicht zu bekämpfen durch eine gesunde Ernährung. Und was uns in Deutschland fehlt, ist einfach, dass ganz einheitlich und auch vorgegeben gesetzlich Lebensmittel mit klaren Kennzeichnungspflichten eben ihre Inhalte für die jeweiligen Ernährungsbestandteile listen müssen. Da sind andere Länder wie Großbritannien zum Teil weiter. Ich bin sehr dafür, was auch die Deutsche Diabetesgesellschaft immer wieder propagiert, dass Lebensmittel kennzeichnungspflichtig sind für den Anteil eben an Fetten, an den hochkalorischen Bestandteilen, damit Menschen, die sich bewusst ernähren wollen, eben auch beim Einkaufen direkt geführt werden.
Herr Predel, der gesunde Lebensstil.
Ja, Herr Werner hat den Finger in einige Wunden gelegt. Ich denke, wenn uns Corona etwas gelehrt hat, dann ist es natürlich die große Bedeutung eines funktionierenden Gesundheitssystems, einer guten Infrastruktur. Und er hat vollkommen recht, wenn man sich die sanitären Verhältnisse in vielen Schulen und auch Hochschulen anschaut. Da muss man natürlich auch massiv investieren. Und ein Punkt, den er auch angesprochen hat, kann man nur unterstützen. Natürlich ist jetzt Covid-19 eine vorrangige Aufgabe, aber die eigentliche Bedrohung für unsere gemeinsame Gesundheit resultiert eher aus nicht übertragbaren Erkrankungen, wie eben Bluthochdruck, wie Diabetes, wie andere Erkrankungen. Das müssen wir natürlich auch wieder verstärkt in den Blick nehmen. Und wenn es einen positiven Effekt gibt aus Corona, dann, dass wir insgesamt lernen, dass Gesundheit eben wirklich das entscheidende Gut ist, das wir haben.
Herzlichen Dank, Marc Werner aus Worms, für die vielen Anregungen. Am Telefon ist Frau Professor Christiane Beierl. Sie ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Schönen guten Morgen, Frau Professor Beierl.
Guten Morgen, Herr Winkelheide, grüß Sie.
Was ist im Bereich der Hautmedizin während der Corona-Krise zu bemerken gewesen? Ist bei Ihnen auch so gewesen, dass die Ambulanzen eher leer waren?
Ja, wir haben uns Sorge gemacht um die Patienten, die Angst hatten zu kommen, teils weil die Familie abgeraten hat bei den älteren Menschen, teils weil der Betreuer abgeraten hat. Und da war enorm viel zu sprechen und zu interagieren, damit die Patienten doch sich in die Kliniken trauen. Denn es ist einfach bei verschiedenen Dermatosen unbedingt notwendig zu kommen und rechtzeitig zu kommen. Da können wir jetzt nicht bis zum Abflauen der Covid-19-Infektion warten.
Die Deutsche Krebsgesellschaft, das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Krebshilfe hatten ja so sich umgehört in den Krebszentren, was sozusagen gut gelaufen ist, was nicht, was weniger gemacht worden ist als vorher. Da war ein Ergebnis, wichtige Operationen sind nach wie vor durchgeführt worden, aber ein Problem waren tatsächlich Verdachtsbefunde abzuklären und Kontrolluntersuchungen zu machen. Ist das auch in der Hautmedizin ein Problem gewesen?
Ganz genau. Also Patienten, die mit Überweisung Melanom kamen, sind natürlich sofort weiter versorgt worden. Auch bei Tumoren, die streuen können, wie dem weißen Hautkrebs Spinaliom ist das der Fall. Schwieriger war es dann bei eindeutig bösartigen Tumoren wie dem weißen Hautkrebs Basaliom, das an kritischen Stellen wie am Ohr, an der Nase, überm Auge eben dann doch sehr schnell wachsen kann und aufbrechen und nässen, also ulcerieren kann. Und bei diesen Lokalisationen kann man auch nicht zuwarten. Und da ist dann doch die Haltung bei unseren Patienten sehr zurückhaltend gewesen und wir mussten doch sehr schieben, dass dann die sinnvollen Maßnahmen angenommen werden.
Die Zurückhaltung führt aber auch dazu, dass, ich meine, Krebserkrankungen nehmen ja nicht ab, sondern die entstehen ja weiterhin. Baut sich da jetzt gerade sowas wie eine Welle auf? Also, dass sie da.
Ja, wir haben insbesondere Sorge bei den sogenannten Kontrolluntersuchungen, die jährlich stattfinden. Das ist einerseits Nachsorgeuntersuchungen beim Melanom oder bei unseren Patienten, die Immuntherapien haben, dass dann aus einer diffusen Angst, dass das Risiko für eine virale Infektion erhöht ist, Therapien abgebrochen werden, auch bei anderen Krankheitsbildern wie Psoriasis, wo dann Biologicals abgebrochen werden, also immunmodulierende, anregende Therapien. Und da wurde falsch verstanden, dass das das Risiko für Virusinfektionen erhöht. Das ist ein Problem. Und bei diesen Kontrollen der Haut, bei den Nevus-Checks, um ein Melanom zu verhindern, da haben viele Patienten doch den Weg eingeschlagen zu sagen, oh, ich lasse jetzt mal meine Kontrolle dieses Jahr aus, ich komme dann wieder im Jahr drauf und dann haben wir schwupps einen Zeitabstand von 2 Jahren. Und das ist bei Risikopatienten, das sind diese Menschen, die sehr viele Pigmentflecken an der Haut haben, ist das zu lange.
Wie steuern Sie gegen? Also können Sie Patienten, dann sprechen Sie selber an oder ist, das dann einfach so, dass Sie später kommen?
Ja, wir machen gerade viel Öffentlichkeitsarbeit wieder und kommunizieren das und die Notwendigkeit, danke, dass wir hier sprechen können, eben auch in den Medien, um darauf hinzuweisen. Und es ist viel mehr Telefonkontakt notwendig mit den Familien und mit den Betreuern, damit die Menschen kommen. Also es muss aktiv auf die Patienten zugegangen werden.
Nun geht es ja auch um andere Krankheitsbilder, also zum Beispiel die Wundrose oder ein Herpes Zoster oder offenes Bein. Das betrifft ja oft Menschen, die älter sind und die eben besondere Sorgen haben. Was sagen Sie denen?
Ja, also es ist fatal, wenn eine Wundrose, also das Erysipel, verschleppt wird. Da ist vielleicht nur eine kleine Infektion irgendwo zwischen den Zehen. Normalerweise wäre man zum Arzt gegangen. Jetzt aber geht der ältere Mensch auf gar keinen Fall in eine Klinik oder in eine Praxis. Und dann schaukelt sich das auf schon zu einem sehr schweren und in den tiefen Hautregionen sich ausbreitenden Erysipel, zu einer ausgeprägten Wundrose. Das kann hingehen bis zu einer Sepsis dann. Also dass wir die Vollform einer Infektion nicht nur der Haut, sondern des ganzen Organsystems haben. Ja, da es wäre den Anfängen, dann wäre besser gewesen.
Ja. Wie sieht das aus? Sie leiten ja auch einen großen Bereich zum Thema Allergologie.
Ja.
Da denkt man ja, Allergie ist lästig, aber ist ja erstmal nicht schlimm. Kann man ein bisschen zuwarten.
Ja, da gibt es ja diese lebensbedrohliche Reaktion, nur um eine zu nennen, Bienen- und Wespengiftallergiker. Und die Therapieform überhaupt, um den Menschen zu helfen, dass sie wieder frei werden können vor der Angst vor Stich, ist ja die spezifische Immuntherapie, wo man in regelmäßigen Abständen kleine Mengen des Gifts gibt und das Immunsystem verlernt dann diese Überreaktion, die Allergie. Aber diese Abstände müssen regelmäßig sein, also da muss kontinuierlich weiter gespritzt werden. Längere Pausen von einem halben Jahr führen dann dazu, dass man gerade wieder neu beginnen muss mit der Therapie und der ganze Effekt verloren geht. Oder die schweren Medikamentenreaktionen sind gerade jetzt in Infektionszeiten ja relevant gewesen.
Also zum Beispiel Antibiotika-Infektionen, Allergien oder Unverträglichkeiten.
Wenn ein Patient eine Allergie auf ein Antibiotikum hat, braucht er aber vielleicht in der Infektionszeit wegen Superinfektionen ein Antibiotikum. Und die sind ja irgendwie verwandt, die Antibiotika untereinander. Man braucht also eine Testung zunächst und dann eine stationäre Aufnahme und eine Expositionstestung, dass man also Antibiotika wirklich unter Aufsicht, unter Kontrolle, dass keine starken allergischen Reaktionen auftreten, in der Klinik gibt und dann Medikamente freigeben kann für die spätere Anwendung. Und das ist jetzt noch wichtiger als vorher, gerade in dieser Zeit.
Ja, was raten Sie Patienten, also vorher bei Ihnen vorher anrufen, wenn sie in die Klinik kommen sollen? Oder wie machen Sie das organisatorisch? Denn es geht ja auch darum, Infektionen zu verhindern auf dem Weg zur Ambulanz, sage ich mal.
Ja, wir helfen ja im Screening schon, sodass wir bei den Begrüßungsbereichen checken, sind die Risikofaktoren erfüllt und trennen dann die Wege der Patienten. Es gibt Eingänge, sodass ein gefährdeter Patient gar nicht mit anderen Patienten zusammenkommt. Es ist sicherer beim unsicherer bei Edeka einkaufen zu gehen, als in die Klinik zu kommen. Also das telefonieren wir eben und sprechen wir häufig und intensiv durch.
Professor Christiane Beyerl, Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Ich würde das gerne noch weitergeben an Herrn Badenhub. Wie machen Sie das denn oder wie machen Kliniken das generell, eben Patienten zu schützen auf dem Weg eben zu den Ambulanzen?
Das ist genau wie das Frau Kollegin Beyerl genannt hat. Wir leiten die Patientenströme so, dass wir Kontakte vermeiden zwischen den möglichen Gruppen. Patienten sollen möglichst ohne Angehörige kommen. Es gibt in den Wartebereichen die Stühle so positioniert, dass die Abstände eingehalten werden. Wir versuchen, Wartezeiten zu reduzieren, sodass die Patienten genau zum Termin, auch der vereinbart wurde, dann ärztlich gesehen werden und dann auch gleich wieder gehen können, sodass kurze Wartezeiten bestehen, kurze Wege und eben keine Kontaktebenen bestehen. Das ist für die ambulanten Patienten sehr gut geregelt. Und für die Patienten, die stationär kommen müssen, machen wir das so, dass wir sie, wenn absehbar eine stationäre Aufnahme geplant ist, dass wir sie eben einen Tag vorher testen mit Abstrich und dann mit negativem Abstrich für den geplanten Eingriff oder für die stationäre Aufnahme dann aufnehmen am nächsten Tag. Das klappt hervorragend.
Professor Thomas Schiedek ist Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeralthorax- und Kinderchirurgie am Klinikum in Ludwigsburg und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Professor Schiedek.
Schönen guten Morgen, grüß Sie.
In Ludwigsburg, habe ich gelernt, hatten Sie besonders viele Corona-Patienten auch in der Klinik, mehr als viele andere Unikliniken in Deutschland, ne?
Ja, in der Tat, das ist richtig. Wir waren so an Platz 2 bis 3 innerhalb Deutschland, ja.
Ja. Was hat sich da in dem Betrieb, Sie sind ja chirurgisch tätig, in der Zeit eigentlich für Sie verändert oder sind dringliche Operationen nach wie vor eben passiert?
Ja gut, also wir hatten natürlich organisatorisch auch in Voraussicht da einiges regeln können. Das heißt, größere Operationen, die jetzt für Tumorpatienten auch notwendig wurden oder auch Notfalleingriffe, die konnten wir weiterhin auch gut garantieren. Und es war auch wichtig, dass gerade ein Graus dieser Größe das weiterhin alles vorhalten kann. Aber daneben gab es natürlich eine Reihe von Eingriffen, sogenannte Elektiveingriffe, also alles, was planbar und schiebbar ist. Diese wurden dann zunächst wie in vielen anderen Kliniken oder letzten Endes in allen anderen Kliniken auch abgesagt.
Eine Befürchtung von Fachgesellschaften, gerade im Tumorbereich, war, dass sie sagten, möglicherweise werden Diagnosen jetzt seltener gestellt oder sind seltener gestellt worden oder später gestellt worden. Sehen Sie das in der Praxis heute auch schon? Ist das ein großes Problem, dass Diagnosen in Anführungszeichen verschleppt worden sind?
Ja, also das ist vollkommen richtig. Ich meine, die Fachgesellschaften, wie auch bei uns die Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, die kommt ja nur deswegen darauf, weil eben genau die Praxis darauf hindeutet. Also wir hatten durchaus jetzt nicht die Tumorfälle, die von vornherein klar waren, die waren ja verschoben. Also die wurden nicht verschoben, sondern operiert, aber diejenigen, die beispielsweise mit ganz harmlosen Symptomen primär irgendwann mal auffällig geworden sind, wo dann aber eine weitere Diagnostik eine Tumorerkrankung erbracht hat, diese Fälle, da sehen wir durchaus, dass sich einiges verschoben, verdeckt und nach hinten gedrückt hat. Also es gibt Patienten, die hatten jetzt ganz banal zum Beispiel Hämorrhoiden und dahinter steckte halt eben nicht nur eine Hämorrhoide, sondern ein bösartiger Tumor im Mastdarm. Solche Fälle wurden, weil die Patienten eben nicht rechtzeitig zum Arzt kamen und auch keine weitere Diagnostik erfolgt ist, einfach später diagnostiziert, als dies üblicherweise der Fall gewesen wäre. Man kann jetzt nicht sagen, dass dann automatisch auch gleich die gesamte Prognose sich für jeden Einzelnen verschlechtert, weil ja auch ein Tumor nicht über Nacht wächst. Aber wie das im Ganzen sich auswirken wird, das werden wir wahrscheinlich erst innerhalb von 1 bis 2 Jahren dann erkennen können.
Das betrifft ja nicht nur Tumorerkrankungen, auch zum Beispiel entzündliche Erkrankungen oder Fisteln am Darm. Ja. Merken Sie das schon, dass das jetzt anders ist, dass Operationen auch schwerer und schwieriger sind?
Ne, es kommen Patienten eben in anderen Zuständen wieder zu uns. Also sowas gab es schon früher alles auch mal. Als ich angefangen habe in der Chirurgie, da gab es eine Phase, wo wir Ärzte den Patienten immer sagen mussten, Mensch, wären Sie doch rechtzeitig gekommen. Und manchmal sehen wir jetzt vergleichbare Befunde, wo natürlich der Patient eigentlich gar nichts dafür kann, sondern wo einfach das Problem ist, dass über eine gewisse Zeit, und das waren ja immerhin doch 2, 3 Monate, die routinemäßige Diagnostik und dann auch die Therapieeinleitung für die ein oder anderen Erkrankungen nach hinten verschoben wurde. Es sind jetzt nicht immer nur solche Dinge, wo man sich Gravierendes vorstellt, wie was weiß ich, eine Fistel, aber es gibt auch Patienten, die durch Entzündungen chronisch Schmerzen haben. Auch die haben erheblich darunter gelitten. Stellen Sie sich vor, wenn jemand immer wieder Gallensteine mit Beschwerden hat oder wenn jemand zum Beispiel eine Gefäßverengung hat mit erheblicher Einschränkung seiner Gehfähigkeit, das Bein ist deswegen noch nicht gleich abgestorben, aber er kann einfach schlecht und nur mit Schmerzen laufen und der hätte eine dringende OP auch nötig gehabt.
Die sogenannte neue Normalität, wie sieht sie bei Ihnen aus? Also läuft die Klinik jetzt schon, sage ich mal, tatsächlich im Normalbetrieb, im Volllastbetrieb?
Also wir laufen im Normalbetrieb, aber nicht im Volllastbetrieb. Also weil einfach auch vereinbarungsgemäß gerade die großen Kliniken erstmal auf 80% ihrer Kapazität gehen sollten. Und das haben wir jetzt natürlich auch inzwischen gut organisieren können. Aber es bleibt immer noch der letzte Rest mit diesen 20% ungefähr, um auf eine mögliche zweite Welle reagieren zu können. Also das heißt, die Klinik ist noch nicht an dem, wie sie mal war, aber der Betrieb ist jetzt wieder routinemäßig so organisiert, dass einfach für jeden der Ablauf so ist, wie er es auch erwarten würde. Natürlich hat sich einiges verändert.
Ja. Ja. Nun ist eine Klinik ja nicht, sage ich mal, eine Insel, sondern Sie sind ja auch davon abhängig, dass niedergelassene Kollegen rechtzeitig Patienten zu Ihnen schicken. Die arbeiten ja auch noch nicht alle im Normalbetrieb.
Ja gut, aber also das, man merkt durchaus, dass das einfach jetzt wieder Tritt fasst. Es kommen die Patienten und die niedergelassenen Kollegen tun natürlich auch alles, was sie können, um da mit den Vorgaben, die vorhanden sind. Ich meine, das Thema ist ja mit all den Vorkehrungen, die einer treffen muss, auch im Routinebetrieb, um sich und andere zu schützen. Das verzögert und verlangsamt natürlich einfach den Prozess, auch in einer Praxis. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Eindruck schon, dass da vieles jetzt wieder in die Routine gekommen ist. Gleichwohl steht halt jetzt auch eine bestimmte Welle vor den Kollegen, die sie auch abarbeiten müssen.
Wir haben hier von Hörern auch Rückmeldungen bekommen. Viele sagen, also bei niedergelassenen Ärzten ein Problem, enge, überfüllte Wartezimmer. Was würden Sie den niedergelassenen Kollegen da raten?
Ja, also ich meine, dieses Thema hatten wir, können Sie sich ja vorstellen, auch. Jeder kann sich erinnern, es gab auch Kliniken, wo Leute in Wartebereichen eng und lange sitzen mussten. Und das ist für uns eben ein Grund, wo wir sagen, erstens, wir bestellen halt weniger Patienten zur gleichen Zeit ein und verteilen das dann auch über eine längere Zeitstrecke. Ich meine, je begrenzter der Warteraum, wenn man diese berühmten 1,50 Meter einhalten möchte, dann sitzen da halt heute nicht mehr 10 oder 20 Patienten auf einen Streich. Was für die Patienten aber natürlich auch bedeutet, dass sie relativ terminkonstant kommen müssen. Und das bedeutet ja nicht immer, dass sie nicht zu spät kommen dürfen. Sie dürfen eben auch nicht zu früh kommen. Weil was ja früher manchmal war, das habe ich auch gemacht, wenn ich irgendwo hin musste, gedacht, gehe ich eine halbe Stunde, setze mich hin und lese ein bisschen Zeitung. Aber auch das geht ja nicht, weil dann wird ja der Warteraum genauso überbelegt sein.
Wichtig ist ja auch für die Diagnostik, es sind viele Techniken, die zum Einsatz kommen. Was geht da und was geht nach wie vor nicht? Also wie sieht das zum Beispiel aus mit endoskopischen Untersuchungen? Wie sieht das aus mit Magenspiegelung, Bronchoskopie?
Ja, also das sind genau die kritischen Untersuchungen. Einfach weil speziell Dickdarmspiegelung ist weniger das Problem. Die werden auch, denke ich, in der Routine breit gemacht. Aber bei Bronchoskopien und bei Magenspiegelungen ist die Untersuchung selbst nicht das Problem. Aber durch die Untersuchung wird eben das Aerosol, das da im Atemtrakt ist, richtig aufgewirbelt. Und dann muss man hinterher als Untersucher die Patienten halt auch so lagern können, aufwachen lassen können, dass kein anderer zu dicht daneben liegt. Und das ist dann wiederum die Limitierung, da wo früher halt vielleicht 5 oder 10 Patienten in einem sogenannten Aufwachraum untergebracht werden konnten, sind es dann heute auch weniger. Und das verzögert natürlich dann auch wiederum genau diese Diagnostik.
Die Folgen der Corona-Krise, wann werden die sich eigentlich abschätzen lassen? Also was auch Überlebensprognosen von Patienten angeht, das wird ja nicht in einem Jahr dann, sage ich mal, in den Büchern stehen, oder?
Nee, also ich schätze, wir haben von unseren, letzten Endes von all den Fachgesellschaften in Deutschland, aber auch in Europa, führen wir momentan Register, um zu erfassen, wie ist jetzt ganz einfach auch das Erkrankungsaufkommen, wie lange dauern Diagnosen im Schnitt. Das hat man ja früher auch in Registern erfasst, aber jetzt hat man halt eben einen Cut und sagt, jetzt schauen wir mal, wie sich das im Verlauf der Zeit geändert hat oder ändern wird. Aber eine Aussage, denke ich, werden wir frühestens in etwa 2 Jahren dann verlässlich sagen können. Man kann Trends immer zwischendurch abschätzen, aber was dann für Langzeitfolgen damit verbunden sein werden, das, glaube ich, sehen wir wirklich erst in einem Zeitfenster von 2 Jahren.
Professor Thomas Schiedek, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Kinderchirurgie am Klinikum in Ludwigsburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank auch, war mir ein Vergnügen. Tschüss.
Die Sprechstunde zur Corona-Krise und den gesundheitlichen Folgen. Wir haben noch einige sehr konkrete Fragen bekommen. Die erste möchte ich an Herrn Professor Wolfram Windisch weiterleiten von den Kliniken der Stadt Köln, Leiter der Lungenklinik dort. Herr Professor Windisch, ein Hörer hat uns eben gemeldet und wollte wissen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn es um das Coronavirus geht und die Langzeitfolgen für die Lunge? Kann man da eigentlich heute schon abschließend was sagen?
Also das kann man selbstverständlich noch nicht, weil Langzeitfolgen ja nur im Langzeitverlauf auch zu detektieren sind und den Langzeitverlauf gibt es ja noch gar nicht. Was man aber sagen kann, dass es einige Patienten gibt und das ist eine reine klinische Beobachtung, dass es einige Patienten gibt, die sehr, sehr lange Atemwegsbeschwerden haben und die auch die Veränderungen, die man im Röntgenbild sieht, die also dieser Lungenentzündung entsprechen, dass diese Veränderungen lange bestehen können, also auch über den Zeitraum hinaus, wo man in der Klinik behandelt wird oder noch ansteckungsfähig ist. Und da zeigen sich auch Einschränkungen in der Funktionsdiagnostik, was zum Beispiel die Fähigkeit betrifft, Sauerstoff aufzunehmen. Aber auch die allgemeine Körperbefindlichkeit, Husten oder Schlappheit, diese Dinge können viele Wochen bestehen. Ich habe aber die Erfahrung, und das teilen viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass in der Regel die Situation sehr, sehr viel besser wird und richtig schwere, persistierende, also fortbestehende und nicht wieder rückführbare Veränderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt und na klar, wir müssen das noch im Langzeitverlauf auch wirklich wissenschaftlich untersuchen, sind aber eher die Seltenheit und nicht das, was unseren klinischen Alltag momentan bestimmt.
Wir haben von einer Hörerin noch eine Mail bekommen, die unter Asthma leidet. Sie sagt, jetzt geht es eher um den Punkt, wie schütze ich mich vor einer Ansteckung. Sie sagt, unter der Mund-Nasen-Maske bekomme ich kaum Luft. Wie können sich Asthmatiker klug schützen?
Ja, das sehe ich immer wieder auch, dass Patienten, die schwer eingeschränkt sind, unter der Maske entsprechend Schwierigkeiten haben. Und ja, es gibt auch mal den individuellen Fall, wo man dann eben auch den Patienten erlauben muss, diese Maske abzusetzen. Das ist zwar dann nicht, wie wir das gerne sehen, aber es geht manchmal nicht anders. Wir müssen in diesen Situationen wirklich sicher gehen, dass alle anderen Maßnahmen eingehalten werden, dass wir Abstandsregelungen haben, dass wir wirklich die Zimmer, in denen wir arbeiten, dass wir die gut lüften und dass wir eben diese Situation auch zeitlich begrenzen und dass wir diese Patienten einfach auch davor bewahren, tatsächlich in diesen Stress zu kommen, unter einer Maske nicht zu atmen. Also Untersuchungen oder lange Gespräche, die einfach viel Luft kosten, an dieser Stelle wirklich zu reduzieren.
Am Telefon Frau Schüler aus der Nähe von Hamburg. Schönen guten Morgen.
Schüler, ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich bin froh, dass ich es mal anbringen kann. Ich versuche das seit Ende März, mein Problem, und zwar nicht nur mein Problem, sondern ich sehe das auch eigentlich verallgemeinern, kann ich jetzt sagen, dass man viel zu wenig im Auge gehabt hat. Ein bisschen geht es in die Richtung des jungen Mannes mit dem Asthma, der sich vorhin gemeldet hat. Das heißt, dass man viel zu wenig beachtet, dass eben Menschen die Gelegenheit bekommen müssen, sich auch irgendwie doch noch gesund zu erhalten, soweit das möglich ist. Und dass man nicht für die Gesundheit alles tut, indem man sie wegsperrt. Ich habe selber das Problem, dass ich hier gehindert werde, in einer Gemeinschaft kleines Bewegungsbad zu benutzen, was mir bei erheblichen orthopädischen, neurologischen Problemen und lange Gehen mit Gehhilfen von Ärzten immer als das Wichtigste überhaupt gesagt wird. Und dann wurde eben einfach von einem sehr dreisten Verwalter das mal eben zugemacht. Und da hänge ich jetzt in der Luft, beziehungsweise bin also ziemlich schlecht dran, zweimal gestürzt und so weiter. Und ich wollte das immer mal anbringen und dann habe ich festgestellt, wenn einer hört vom privaten Bad, dann heißt es so ungefähr, du, das ist aber Klage auf einem hohen Niveau. Ich habe das, also sehe das aber verallgemeinernd bei sehr, sehr vielen älteren Menschen, die eben doch auch noch einiges tun könnten, um den Status wenigstens zu erhalten oder zu verbessern, den sie haben. Aber ich, daran ich gehindert direkt, werden, indem man sie praktisch wegsperrt und ihnen zum Beispiel die Möglichkeit nimmt, sich zu bewegen, frische Luft zu bekommen und so weiter, als wenn ein Virus das Einzige wäre, was einen da gefährden könnte.
Wobei, wobei rausgehen darf man ja schon, aber ich würde Ihre Statement würde ich gerne weitergeben, auch noch an Herrn Predel, dass er was dazu sagen kann. Der sitzt hier nämlich schon ganz gespannt.
Ja. Naja, gespannt und verständnisvoll. Also ob das jetzt das private Schwimmbad ist oder ein öffentliches, wir haben ja insgesamt die Problematik gehabt, dass Sporteinrichtungen, Fitnessstudios, Sportvereine komplett schließen mussten. Ja. Und das hat Auswirkungen, selbstverständlich. Und wir sind jetzt in der sogenannten neuen Normalität auch in einer Phase des ständigen Abwägens. Was ist machbar? Was kann ich aus Infektionsgründen zulassen? Und was muss ich konsequent weiter eben tatsächlich schließen? Und ich bin jemand, der sehr proaktiv natürlich für die Öffnung von Sport- und Bewegungseinrichtungen plädiert, weil das selbstverständlich, und das ist nicht nur Ihr Argument, erhebliche gesundheitliche Auswirkungen hat.
Nun, nach und nach machen zumindest auch Freibäder wieder auf, aber es ist regional sehr unterschiedlich. Ne?
Absolut, und es gibt für mich gerade im Freibadbereich überhaupt keinen Grund, Freibäder geschlossen zu halten. Die meisten haben große Liegeflächen. Die sanitären Einrichtungen kann man entsprechend gestalten und steuern. Also ich bin sehr froh, dass viele Kommunen sich dazu durchgerungen haben, eben gerade die öffentlichen Freibäder zu öffnen.
Nun ist das ja tatsächlich auch ein Ding, dass, wie garantiert man oder was kann man älteren Menschen sagen, dass sie sich weiter bewegen können? Herr Badenhoop, das, wie machen Sie das denn mit Ihren Patienten? Was raten Sie denen denn? Das ist ja tatsächlich ein Dilemma.
Das ist ein wirkliches Dilemma. Ich kenne viele unserer Patienten, die mit, sagen wir, die leichte Gehbehinderung haben, Gangstörungen haben, die eben das Walking, Nordic Walking nicht in dem Maße pflegen können, wie es vielleicht unbehinderte Menschen tun. Für die ist das Schwimmbad oder das Bewegungsbad, das Aquajogging, das war das, worauf sie sich am meisten gefreut haben. Also davon hoffe ich mir auch, dass das bald wieder möglich sein wird. Hier rate ich einfach dazu, mit dem behandelnden Arzt zu überlegen, welche Ersatzform der Bewegungsausübung, des regelmäßigen Sporttreibens auch für diese Menschen möglich ist. Da gibt es Lösungen, die man zu Hause auch durchaus betreiben kann oder eben auch Bewegungsformen, die man mit Physiotherapeuten dann entsprechend abstimmt.
Am Telefon Frau Ziegelmeier aus der Nähe von München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe ein Problem und zwar seit Ende letzten Jahres hat man mir eine Kur genehmigt. Ich bin Asthmatikerin und also auch mit einer Begleitperson, weil ich also blind bin. Und ja, das war erst ein Problem, eigentlich das Kurhaus zu finden, was inzwischen aber sozusagen sich gemeldet hat. Und ich bekam das erste Angebot im Juli. Was ich ausschlagen musste, weil meine Begleitung da nicht Zeit hatte und jetzt wieder im September. Ich habe also mehrmals dann dort angerufen, nachgefragt und mein Anliegen ist zu wissen oder auch, dass es durchgeführt wird, ob ich eigentlich oder jeder Kurgastrehabilitant getestet sein muss. Und das wurde verneint. Und da sehe ich also eine unheimliche Gefahr drin, wenn, also ich bin ja nun mal Risikopatient, komme ungetestet, alle kommen ungetestet. Und ja, und das hindert mich fast ein bisschen, überhaupt diese Kur wahrnehmen zu wollen, weil ich einfach Angst davor habe, auch die Begleitperson ist immer noch in Frage gestellt. Also man weiß, Schleswig-Holstein am Meer, St. Peter-Ording weiß also auch noch nicht, inwieweit überhaupt der September für Atemwegserkrankte ein Angebot besteht. Also das wurde mir auch noch gesagt, die seien überhaupt noch nicht da in der Richtung eingereiht worden, um überhaupt eine Reha-Maßnahme antreten zu können.
Ja, den Bereich der Rehabilitation. Herr Professor Windisch, können Sie was dazu sagen? Gibt es da klare Standards oder was raten Sie der Hörerin jetzt? Also was soll sie machen?
Also zunächst einmal kann ich die Angst verstehen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau beantworten. Ich denke auch, dass diese Dinge in den nächsten Wochen auch weiter sortiert werden. Es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo weiter gültig ist, dass wenn ein Patient Symptome hat oder entsprechende Risikofaktoren jetzt für eine Erkrankung Zeichen hat, dass natürlich auch Teste durchgeführt werden. Es wird irgendwann natürlich einen Zeitpunkt geben, wo man nicht mehr jeden Menschen, der in einer Einrichtung ist, immer testen wird. Und dieser Zeitpunkt, der muss definiert werden und der muss irgendwann natürlich auch tatsächlich klar sein. Da wird es fließende Übergänge geben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Risiko natürlich sehr gering. Aber ich kann die Angst verstehen und ich kann aber das im Detail jetzt nicht genau sagen, ob da sozusagen eine Verpflichtung besteht. Ich denke, dass das nicht der Fall ist und dass hier auch die Kliniken und auch die Einrichtungen natürlich dafür Sorge tragen müssen und ihren eigenen Weg auch zeigen müssen, wie sie den Patienten und den Patienten auch gegenübertreten und sagen, dass eben das Infektionsrisiko sehr, sehr gering ist oder eben gar nicht besteht.
Mhm. Ja, ich bedanke mich bei Frau Ziegelmeier aus der Nähe von München. Viele Entscheidungen werden ja immer so ein bisschen auf Sicht getroffen. Ein Hörer hat angemerkt, das Thema Sauna, das er seit Jahrzehnten nutzt, um sich sozusagen gesund zu erhalten und gut zu fühlen. Und in seinem Bereich im Raum Berlin geht es eben nicht. Es wird sozusagen verwehrt. In Nordrhein-Westfalen ist es zugelassen. Aber naja, viele haben da schon auch ein bisschen Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, weil sie sagen, das ist ein enger Raum, auch wenn Viren Hitze nicht mögen. Herr Predel, schwierig, da überhaupt was so zu sagen.
Ja, Sie haben die Situation genau richtig beschrieben. Es ist ein enger, geschlossener Raum, in dem natürlich Aerosole entstehen können. Also sicherlich wird man andere Saunastrategien wählen müssen als die bisherigen. Häufiges Durchlüften ist eine Grundvoraussetzung. Und die individuelle Risikoabschätzung, das hatte ja Kollege Windisch auch schon gesagt, ist natürlich zu respektieren. Es gibt Menschen, die ein gewisses Risiko eingehen und andere, die jedes Risiko ausschließen wollen. Das ist die Vielfalt des Menschen, die in der neuen Normalität auch ihren Raum haben wird.
Ein Hörer hat uns noch geschrieben, sagte, wie sieht das denn überhaupt mit Sportveranstaltungen aus? Auch ein Riesenthema. Langfristig werden ja wahrscheinlich Abstandsregeln gelten. Welche Auswirkungen hat das sozusagen auf den allgemeinen sportlichen Alltag? Also
ja, das ist natürlich, wir haben heute ja gar nicht über Spitzensport oder professionellen Sport gesprochen. Ein ganz, ganz, ganz großes Thema natürlich. Sportveranstaltungen im Freien, denke ich, wird man auch mit Zuschauerbeteiligung bald wieder möglich machen können. Natürlich nicht mit vollbepackten Stadien, aber eben um zumindest ein bisschen Zuschauerpartizipation zu haben. Das
aber
wird
wo
möglich sein.
Zuschauer sind, die singen, gibt es auch viele Aerosole.
Auf jeden Fall. Und das betrifft natürlich hallengestützte Veranstaltungen. Das muss man einkalkulieren. Und wir lernen ja, dass gerade eben Singen, lautes Sprechen eben die Aerosolbildung deutlich befördert. Völlig richtig.
Eine Hörerin hat es noch gemeldet und fragt, wie sieht denn das aus mit Seniorengymnastik? Wird das bald wieder möglich sein, also nicht nur videogestützt sowas zu machen?
Ja, wir haben beispielsweise unsere Herzsportgruppen wieder starten lassen, weil wir eben auch in der Abwägung gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass diese meist älteren Menschen wieder ein Sportangebot haben und das betrifft aus meiner Sicht die Seniorengymnastik genauso. Da bin ich absolut ein Befürworter der Wiedereinführung dieser Aktivitäten.
Ein Problem ist ja tatsächlich, wenn alles, was in der Halle stattfindet, ne? Also
ja, alle in geschlossenen Räumen stattfindenden Sportarten haben ein gewisses Problem und natürlich ein erhöhtes Risiko.
Herr Badenhoop, wie sehen Sie das denn, sage ich mal, in der langen Perspektive? Wann wird aus der neuen Normalität wieder eine richtige Normalität?
Das ist eine gute Frage, die uns, glaube ich, alle beschäftigt. Das können wir momentan kaum abschätzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Scheu verlieren und auch das Thema entstigmatisieren. Das ist jetzt, wir müssen lernen, das ist einfach ein Virus, von dem wir viele Aspekte des Lebens neu kennenlernen und uns neu strukturieren. Aber ich denke, wir sind eine flexible Gesellschaft und wir können damit lernend umgehen und das auch allen Patienten ermöglichen, ein gutes, gesundes Leben weiterzuführen.
Auf dem Weg in die neue Normalität, was die Gesundheit angeht. Herzlichen Dank allen Hörern, die angerufen haben und unseren Experten im Studio und die uns zugeschaltet waren.